Wir haben gerade hören, gestern wo also den Auftakt von den Brexit-Verhandlungen. Den Gregor Schusterschitz als österreichischen Ambassadeur heute zu Lützebüsch an Vertreter von Österreich am Arbeitsgruppe vom EU-Conseil für die Verhandlungen mit Großbritannien. Mick Entringer feiert durch das Gespräch mit dem Diplomat.
Die erste Runde gestern der Verhandlungen über einen Austritt von Großbritannien aus der EU sind positiv verlaufen. So meldeten beide Seiten gestern in Brüssel. Man habe sich auf einen Fahrplan geeinigt und auf die prioritären Themen. Guten Morgen, Gregor Schusterschitz.
Guten Morgen.
Das ging ja ziemlich schnell für so eine erste Runde von existenziellen Verhandlungen. Doch für die britische Regierung und für die EU, sind Sie überrascht?
Nein, wir haben schon sehr viel Zeit verloren. Die britische Notifikation ist schon im März eingelangt. Damit fängt die Zwei-Jahres-Frist zu laufen an. Und jetzt haben wir schon Juni, also wir haben eigentlich schon fast 3 Monate verloren. Insofern ist es höchste Zeit, jetzt mit den Verhandlungen zu beginnen.
Es wird offizieller Optimismus verbreitet. Der britische Brexit-Minister David Davis sprach von vielen Gemeinsamkeiten. Wie viel diplomatisches Storytelling steckt da drin?
Also ich glaube auch, dass sehr viel der Punkte, die wir zu klären haben, eigentlich gemeinsam zu klären sein werden. Es gibt sicher einen Großteil der Bereiche, die konsensual gelöst werden müssen, wo wir einfach Lösungen finden müssen, wie dieses Problem anzupacken ist, was sich die Frage der Waren, die im Markt zirkulieren zum Zeitpunkt des Austrittes, die Frage der Zollgrenze in Nordirland und viele andere Dinge sind eigentlich Dinge, wo wir gemeinsame Interesse haben, wo wir gemeinsame Lösungen finden müssen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Themen, die sicher kontroverser sind und die werden wahrscheinlich auch mehr Zeit beanspruchen.
In einem Teil der britischen Presse gibt es nach der ersten Runde heute viel Kritik an der eigenen Regierung. Es heißt, direkt zu Anfang hätte man nachgegeben. London hätte sich nach den Vorgaben von Brüssel gerichtet, was den Fahrplan und die Prioritätenliste der Verhandlungen betrifft. Sehen Sie das auch so?
Es ist ein bisschen schwierig, weil wir von großbritannischer Seite noch wenig Vorstellungen gehört haben und uns blieb eigentlich nichts anderes übrig, die letzten Wochen dazu zu nutzen, uns unsere eigenen Gedanken zu machen. Und so ist es natürlich logisch, dass der zuerst mit ausgeklügelten Ideen kommt, natürlich auch wahrscheinlich den anderen eher beeinflussen kann, weil er schon besser vorbereitet ist. Wir haben diesen Verhandlungsplan, den wir uns überlegt haben, aber nicht gegen die Briten, sondern immer, dass es ein Verhandlungsprozess mit den Briten ist. Also in dem Plan, den wir uns überlegt haben, ist nichts, was die Briten irgendwie vor den Kopf stoßen sollte.
Aber trotzdem, Sie sagen mir jetzt, dass die Briten eigentlich gar keinen eigenen Fahrplan vorgelegt haben, dass es wenige Vorstellungen von London gibt, wie diese Verhandlungen ablaufen sollen. Es ist aber London, es ist Großbritannien, das aus der EU austreten will. Das ist doch eigentlich schon überraschend.
Ja, ich meine, es hat Großbritannien vor kurzem Wahlen gehabt und es ist natürlich logisch, dass wenn ich Wahlen habe, eine neue Regierung habe, dass ich dann natürlich auch gewisse politische Vorstellungen neu entwickeln muss. Also das ist einfach ein Problem des Zeitplans, der sich auch durch die Wahlen in Großbritannien ergeben hat.
Wie viel ist denn die britische Regierung geschwächt worden durch diese Wahlen?
Das ist sehr schwer zu sagen, glaube ich. Und da hört man sehr unterschiedliche Dinge. Es gibt die Meinung, dass es gut ist, wenn man eine Koalition hat. Es gibt die Meinung, es ist schlecht, wenn man eine Koalition hat. Das ist etwas, was man erst im Verhandlungsprozess, glaube ich, sehen muss. Es ist sicher ein großer Fehler, wenn man die Briten unterschätzt. Die Briten sind professionell, die Briten sind immer sehr gut aufgestellt und selbst eine geschwächte britische Regierung ist immer noch eine Regierung, die genau weiß, was sie will und die ein Verhandlungspartner auf gleicher Augenhöhe ist.
Das, wenn ich richtig verstehe, dann wird es so sein, dass während des Verhandlungsprozesses die britische Regierung eigentlich ihre eigene Verhandlungsposition mal ausarbeitet.
Also die Briten haben angekündigt, dass sie in den nächsten Wochen ihre eigenen Positionen uns übermitteln werden. Die erste wirklich große inhaltliche Verhandlungsrunde ist für Mitte Juli vorgesehen. Und glaube ich, da kann man davon ausgehen, dass zu dieser großen Verhandlungsrunde, zu den Themen, die dann verhandelt werden, auch ausgearbeitete britische Positionen vorliegen.
Gregor Schusterschitz, Sie sind Vertreter Österreichs in der Brexit-Arbeitsgruppe des EU-Rates. Wieso schickt Österreich seinen Botschafter in Luxemburg nach Brüssel und nicht einen anderen speziell ausgewiesenen Diplomaten?
Das musste man natürlich und den Minister in Wien fragen. Aber ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass man jemanden gebraucht hat, der langjährige Brüssel-Erfahrungen hat. Und ich war doch etliche Jahre in Brüssel. Dann haben wir ein Problem, dass wir nächstes Jahr die Ratspräsidentschaft in Brüssel haben. Das heißt, das Team der ständigen Vertretung in Brüssel bereits jetzt schon über alle Ohren eingeteilt ist mit Gruppenvorsitzenden und der ganzen Präsidentschaft. Das heißt, hier konnte man nicht jemanden von dort abstellen. Und dieses Sammelsurium hat, glaube ich, dazu geführt, dass man mich gebeten hat, diese Funktion wahrzunehmen.
Das heißt, das macht logistisch Sinn. Sie reisen aktuell zweimal die Woche nach Brüssel zu den Brexit-Verhandlungen. Das weiß die österreichische Presse zu berichten. Das ist ja ziemlich zeitraubend. Wer macht denn Ihre Arbeit hier, wenn Sie weg sind?
Also das ist ein kleines Problem, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Luxemburg mag zwar ein kleines Land sein, aber ein kleines Land, wo sehr viel los ist, das sehr aktiv ist, auch auf europäischer Ebene wie internationaler Ebene, wie auch in der nationalen Politik. Das fällt mir jetzt noch ein bisschen schwer, die beiden Funktionen wirklich in Einklang zu bringen. Aber ab August wird die Botschaft in Luxemburg personell verstärkt und dann können wir also weiterhin Luxemburg so betreuen, wie es die Luxemburger von uns gewohnt sind.
Österreich hat ein ähnliches Problem wie Luxemburg, ist eigentlich ein kleineres europäisches Land, wobei Österreich dann doch viel größer ist als Luxemburg. Trotzdem, wenn Ratspräsident Vorsitz ansteht, dann hat man nicht so viele Ressourcen, personelle Ressourcen, wie vielleicht große Länder Frankreich und oder Deutschland. Gibt es denn ähnliche Interessen in diesen Brexit-Verhandlungen, die Österreich und Luxemburg teilen oder gemeinsam haben?
Also Luxemburg und Österreich sind im Großteil im Mainstream, würde ich sagen, der EU-Mitgliedstaaten. Wir sind beide Nettozahler, damit haben wir ein gewisses Interesse, was die Finanzen anbelangt. Wir haben beide viele Staatsbürger in Großbritannien, damit haben wir auch ein Interesse, dass diese Sachen geklärt werden. Es gibt natürlich dann Spezialprobleme, die der eine hat und der andere nicht. Also die besonderen Sorgen Luxemburgs in Sachen Level Playing Field und Finanzplatz ist etwas, was uns jetzt nicht so wichtig ist, weil wir natürlich nicht so ein bedeutender Finanzplatz sind wie Luxemburg.
Trotzdem, Österreich hat auch seine Steueroptimierungsvorschläge und Offerten. Im Bereich Finanzen ist man dann doch öfters auf einer Linie in Brüssel, wenn es darum geht, zu verhandeln.
Also das war so, als die Steuertransparenz ein großes Thema war. Das ist mittlerweile, wo das Bankgeheimnis fast schon durchlöchert ist, eigentlich weniger so. Und der Finanzplatz Wien ist mit dem Finanzplatz Luxemburg nicht zu vergleichen. Das muss man ganz offen zugeben.
Wie werden denn die Brexit-Verhandlungen zwischen und von den verschiedenen europäischen Institutionen begleitet? Sie sind jetzt Vertreter Österreichs in der EU-Arbeitsgruppe des Europäischen Rates. Dann gibt es auch das Europäische Parlament, das ein Auge auf diese Verhandlungen hat. Es gibt den Verhandlungschef Michel Barnier für die Europäische Kommission, der dann auch das Lead in den Verhandlungen hat. Wie greift das alles zusammen? Was ist Ihre Rolle in der Arbeitsgruppe?
Die Kommission verhandelt und das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass die EU mit einer Stimme spricht und diese eine Stimme muss die Kommission sein. Unsere Arbeitsgruppe ist die, die der Kommission ihr Verhandlungsmandat erteilt. Das heißt, die Kommission kann nur jene Positionen vertreten in den Verhandlungen mit den Briten, die wir ihr mitgeben und sie hat auch nur jene Spielräume, die wir ihr erlauben. Das Europäische Parlament muss dann das endgültige Abkommen genehmigen. Das heißt, das Europäische Parlament hat auch jetzt ihre inhaltlichen Vorstellungen geäußert, die im Wesentlichen die sind, die auch im Rat und in der Kommission vorherrschen. Und jetzt wird das Europäische Parlament über den Fortgang der Verhandlungen unterrichtet. Durch die Kommission und auch durch die Ratspräsidentschaft. Aber die inhaltlichen Vorgaben erteilt die Ratsarbeitsgruppe der Kommission.
Das sind Sie. Nach außen hin vertritt Michel Barnier dann eine gemeinsame Position in den Verhandlungen mit Großbritannien. Wie ist denn die Stimmung in der Arbeitsgruppe? Gibt es da einen Konsens jetzt über die ersten Schritte, was den Fahrplan angeht? Nehme ich an, man hat ja eine London etwas angeboten. Kommen so Kompromisse leicht zustande oder sieht man schon ein bisschen, wo die Fronten sind zwischen den EU-Mitgliedstaaten?
Es ist klar, dass natürlich 27 Staaten nicht immer exakt die gleichen Interessen haben. Das ist ja auch bei 27 Menschen auch der Fall. Hier kommt es eben darauf an, diese unterschiedlichen Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Bis jetzt hat man eigentlich immer eine gemeinsame Position relativ schnell gefunden. Das ist an und für sich bislang kein großes Problem gewesen. Wir haben schon sehr inhaltlich intensive Diskussionen geführt zu den Rechten der Bürger und zu der finanziellen Regelung zum Beispiel. Und dort ist es uns eigentlich relativ schnell gelungen, eine gemeinsame Position zu entwickeln.
Wo sind denn Ihrer Meinung nach die Knackpunkte? Oder wo werden sie sein?
Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Es wird irgendwann mal wie in jedem Verhandlungsprozess Kompromisse notwendig sein. Und dann stellt sich halt die Frage, in welchen Bereichen man Kompromisse macht. Und da gibt es natürlich Länder, die manche Bereiche wichtiger sind. Also Länder, die sehr viele ihrer Staatsbürger in Großbritannien haben, werden natürlich den Bürgerrechten mehr wert zu messen wie Länder, die weniger Staatsbürger dort haben. Nettozahler haben eine leicht andere Position als Nettoempfänger, wenn es darum geht, britische Zahlungsausfälle auszugleichen. Also hier wird sicher irgendwann einmal einen erhöhten Diskussionsbedarf geben. Ja, aber das wird uns dann sicher auch gelingen, hier gemeinsame Positionen zu bekommen.
Mhm. Ehrlich, glauben Sie wirklich an einen Brexit?
Man muss davon ausgehen, dass es dazu kommt, dass als Beamter vollführt man das, was die politische Ebene und der Souverän wollen. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass es jetzt durchgezogen wird. Es gibt allerdings schon eine Diskussion unter Rechtswissenschaftlern, ob man theoretisch diese Austrittsnotifikation wieder zurücknehmen kann. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt in Großbritannien politisch derzeit nicht wirklich, dass es dazu kommen würde.
Die neue britische Regierung der konservativen Premierministerin Theresa May ist sehr geschwächt aus den letzten Wahlen hervorgegangen. Man könnte sich auch vorstellen, dass im Laufe der Brexit-Verhandlungen dann auch die britische Öffentlichkeit sich bewusst wird, immer mehr, was sie eigentlich da entschieden hat. Und man könnte ja auch eventuell davon ausgehen, dass es vielleicht doch dann Neuwahlen geben würde, dass das britische Volk dem Ganzen dann doch irgendwie nicht dahinter steht. Die Politik ist geschwächt. Also wenn man in 2 Jahren jetzt diesen Austritt verhandeln soll, dann könnte es noch Umschwenkungen geben.
Sowas kann es natürlich immer geben, das ist ganz klar. Es ist nie etwas in Stein gemeißelt. Allerdings muss man auch sagen, mein Eindruck ist, dass die für den Brexit gestimmt haben, das nicht aus ökonomischen Motiven getan haben. Und wenn jetzt ökonomische Indikatoren dahin deuten, dass Großbritannien wirtschaftlich geschwächt aus der Brexit hervorgeht.
Vor allem diese Leute.
Aber hat es ihre Entscheidung in Wahrheit nicht beeinflusst? Und da kann ich auch ein historisches Vorbild nehmen. Wenn Sie sich die Länder der Tschechischen Republik anschauen, die hatten in Mitte der 20er Jahre 30% weniger Wirtschaftsleistung als noch vor dem Ersten Weltkrieg, weil sie den Binnenmarkt der Habsburger Monarchie verloren haben. Also hier eine unheimliche wirtschaftliche Schwächung und ein echter Wohlstandsverlust für die tschechischen Länder. Aber wenn sie die tschechische Bevölkerung 1927 gefragt hätten, waren die, glaube ich, froh, dass sie die Tschechoslowakei hatten. Also es ist nicht immer die Wirtschaft ausschlaggebend für politische Wünsche, glaube ich.
Mhm. Gregor Schusterschitz, die Vertreter der Benelux-Staaten waren gestern auf Besuch bei den osteuropäischen Visegrad-Ländern, Ungarn, Slowakei, Polen und Tschechien. Staaten mit konservativen und national ausgerichteten politischen Grundausrichtungen. Die osteuropäischen Staaten stehen in der Kritik Brüssels, weil sie sich gegen Flüchtlinge abschotten. Es gibt große Meinungsverschiedenheiten über den solidarischen Verteilungsschlüssel der EU-Kommission. Österreich nimmt auch eine restriktive Position ein. Die Grenzkontrollen sollen verlängert werden. Wien hat Pläne zur totalen Abschottung. Wieso tun Sie das?
Man muss dazu sagen, dass man die Situation der Flüchtlinge Österreich und der Visegrad-Staaten überhaupt nicht vergleichen kann. Österreich hat bis heute einen der höchsten Pro-Kopf-Anteile an Flüchtlingen, die wir alle aufgenommen haben, wo wir die Verfahren durchführen. Wir haben pro Kopf wesentlich mehr Flüchtlinge wie die meisten EU-Staaten. Wir sind direkt mit Deutschland und Schweden die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Damit ist natürlich die zusätzliche Aufnahmen von Flüchtlingen in unserem Fall anders zu werten als im Falle von Ländern, die keine Flüchtlinge aufgenommen haben. Also so muss man hier, glaube ich, ganz klar differenzieren. Und das ist ja auch etwas, was die Kommission getan hat. Die hat hier ganz klar differenziert und hat Vertragsverletzungsverfahren gegen manche Visegrad-Staaten angekündigt, aber nicht gegen Österreich.
Das heißt, Österreich ist auch nicht gegen die Solidarität und gegen den Verteilungsschlüssel, der Brüssel ausgehandelt hat und den EU-Staaten auferlegt hat. Wien trägt das
mit. Im Gegenteil. Wir sind für eine solidarische Verteilung der Flüchtlinge. Wir haben einen riesengroßen Anteil aufgenommen. Und das haben wir auch getan. Und da stehen wir auch dazu. Und das wollen wir auch tun. Dieser Verteilungsmechanismus geht von null aus, also was man zusätzlich aufnehmen muss und berücksichtigt eigentlich nicht, was schon getan wurde. Und das ist etwas, was wir natürlich kritisieren. Deswegen haben wir ein gewisses Problem damit. Aber das heißt überhaupt nicht, dass wir nicht solidarisch wären, was die Flüchtlingskrise anbelangt.
Sagt soweit Gregor Schuster-Schitz. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
An den Gregor Schuster-Schitz als österreichischen Ambassadeur, zuletzt über den Vertreter von Österreich am Arbeitsgrupp vom EU-Konseil für die Verhandlungen mit Großbritannien, Mick Entringer, hat durch das Gespräch geführt. Ein paar Trafikinformationen, es gab ein Accident mit einem Bus auf der Strecke Recking-Leidling. Es geht hier im Moment Louis Lernest. Zuerst auf der Place de la Paix brennt ein Kamionett, das bei der Rue Jean-Pierre Michels aufpassend. Ein Accident dann auf der A7 Richtung Stadt hat der Opfer waldhaft zwei Autos auf der Pannenspur und ein auf der Überholspur aufpassend noch. Und aufpassen noch auf der N11 vom Waldhaf auf der Kreuzung für ob der Autobahn rob, da gehen die Route Luchten nicht. Und noch direkt schwätzen wir über den neuen Projekt von der deutschen Band BAP, an der Sinn von der Demokratie.